Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie all diese übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, schon gar kein Ehebrecher. Und wie der Zöllner dort hinten, so bin ich schon gar nicht. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. all meiner Einkünfte. Meine Güte, man könnte fast meinen, bei dem Pharisäer scheint alles glatt zu laufen. Der scheint perfekt zu sein. Eigentlich genau so, wie die Jessie das sein wollte. Aber gucken wir mal weiter, was Jesus weiter sagt. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Na Mensch, ist ja doch mal ein bisschen spannend geworden. Ich meine, da habe ich doch noch mal ein bisschen was zu sagen. Auch wenn er bestimmt denkt, na ja, gut, das Thema ist logisch. Wir sollen mit Demut vor Gott kommen und nicht so protzen. Was will der jetzt eine halbe Stunde darüber reden? Eigentlich ist es gut, wird ein bisschen kürzer, komme ich schneller zum Döner, ist doch alles prima. Aber keine Angst, ich habe 8 Beobachtungen für euch mit. Vier für den Pharisäer, das war viel F, und 4 für den Zöllner. Wir wollen ja fair bleiben. Und ich denke, dann fange ich am besten gleich mal an. Der Zöllner, der Pharisäer kommt in den Tempel stets und man kann sich das fast vorstellen, wie er sich in die Mitte des Tempels stellt und alles leuchtet um ihn herum wie so ein Popstar und er betet ein Gebet. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich protzt er ganz schön rum. Was er da macht, was so vermutlich perfekt ist, was doch so toll ist, hat eigentlich gar nichts mit Gott zu tun. Was er gerade macht, ist, er stellt sich selbst in den Vordergrund. Und wisst ihr was? Das ist eine Sache, die ich gerne an mir auch immer wieder entdecke. Und das ist ein Punkt, wo ich merke, hier verpasse ich Jesus. Und wisst ihr, was mit diesen Leuten, und das trifft leider auch auf mich zu, häufig ist, die sich in den Mittelpunkt stellen, oft suchen die Aufmerksamkeit und finden ihre Aufmerksamkeit nicht, wissen nicht, dass sie geliebt sind, sie wollen von anderen Leuten bewundert werden. Aber die suchen an der falschen Stelle. Ich habe das gemerkt, als ich umgezogen bin und mein Ort gewechselt habe. Ich habe erzählt, ich bin nach Leipzig gegangen und auf einmal waren viele meiner Freunde weg. Ich habe erstmal gemerkt, Christopher, du, das Fundament, auf dem dein Glauben steht, ist es die Anerkennung der anderen oder ist es wirklich Gott? Und ich habe gemerkt, dass es sich immer in diesen Mittelpunkt drängen, das ist nicht schlussendlich schlecht, aber es ist Obacht geboten. Denn es richtet den Blick ganz schnell auf sich selber. Aber eigentlich geht es um Gott. Jesus hat dazu in Matthäus 6, Vers 6 gesagt: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, sieht und wird es dir vergelten. Gott geht es nicht darum, dass du immer im Mittelpunkt stehst, sondern Gott ist wie bei Jessie in diesem Moment, wo sie zerbrochen hier sitzt und dann kommt er. Naja, ihr seht, es geht schon ganz gut los. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass man jetzt so eine Steilvorlage kommt. Deswegen machen wir gleich mal den 2. Punkt. Ich habe euch den 1. nochmal darauf geschrieben, damit ihr es nicht vergesst. Und der 2. Punkt hat ganz viel mit seinem Gebet zu tun. Und zwar es ist, wie er sich hinstellt. Er fängt an, ich bin doch so ein toller Mensch. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Ehebrecher. Was der Pharisäer hier versucht, ist zu sagen, Gott, du musst mich doch lieben. Ich bin doch so ein perfekter Mensch. Und es ist doch eigentlich was total Menschliches. Er versucht durch seine Leistung, durch das, was er machen kann, Gott zu beeindrucken. Jedoch habe ich festgestellt, und das sagt auch Jesus zu ihm, lässt er sich davon schwer beeindrucken. Jesus sagt, wisst ihr denn nicht, ihr wisst, es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, doch ich sage euch, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr schon die Ehe gebrochen. Das ist ein ganz schön hoher Standard. Also ich meine nicht Ehe brechen und mit einer fremden Frau schlafen, das ist ja noch machbar. Mal mehr, mal weniger für den einen, aber ich stelle das jetzt mal in den Raum, dass es doch sehr gut machbar ist. Dann kommt man schon zum Thema Pornografie, das ist für die Jungs schon schwieriger. Ich hatte damit zu kämpfen. Und dann kommt man zu dem Thema Gedanken und dann hört es bei mir ganz auf. Ich sehe, also ihr hört, das ist eine Sache, damit hat man zu tun. Und dasselbe mit dem Morden. Jesus setzt einen enormen Anspruch daran. Jesus sagt, du sollst nicht töten. Und wer einen Mord begeht, muss vor Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Der Pharisäer sieht sich selber als perfekt und versucht damit Gott zu beeindrucken. Und damit begeht er einen großen Fehler. Er schaut nur noch auf sein Äußeres. Er guckt, dass er von außen glänzt. Er guckt, dass er von außen diesen Heiligenschein da hat. Aber im Inneren, sein Herz, das, was ihn bewegt, du weißt nicht, wie es in ihm aussieht. Nach außen gibt er vielleicht die perfekte Phase ab. Und tatsächlich werdet ihr denken, oh, der Christopher, der steht hier vorne, bei dem läuft alles perfekt. Ich will euch eins sagen, bitte schaut nicht in mein Leben. Ihr werdet sehen, dass es definitiv nicht perfekt ist. Ich habe eine Freundin und ich kenne die, also wir sind jetzt seit 2 Jahren glücklich zusammen, aber ich sag euch, ich schaffe es immer wieder, sie nicht zu lieben. Und sie macht es mir eigentlich gar nicht so schwer. Und dann bin ich trotzdem mal richtig wütend. Und eigentlich gibt es dafür gar keinen Grund. Ich bin tatsächlich nicht perfekt und dann streiten wir. Oh. Ihr seht, genau. Und eigentlich geht es Jesus nicht um das Äußere. Das will ich euch mitgeben. Jesus geht es nicht darum, dass du eine perfekte Fassade hast und nach außen den tollen Christ spielen kannst und sagen kannst, oh, guck doch, ich bin kein Mörder. Ich gehe sonntags in die Kirche. Das ist auch noch so ein beliebter Spruch. Sondern Jesus geht es darum, dass dein Herz bei ihm ist, mit all den Verletzungen und mit all dem, was falsch läuft. Okay. Meine Güte, es geht ganz schön zur Sache. Der Pharisäer spitzt das Ganze sogar noch zu. Und das hatten wir auch, das hat Jessi gesagt. Jessi hat gesagt, dass sie gerne so wäre wie die anderen. Und so schnell machen wir das. Der Pharisäer sagt es, zum Glück bin ich nicht wie dieser Zöllner. Zum Glück habe ich keine 5 geschrieben wie dieser da. Zum Glück bin ich doch so viel liebevoller wie meine Schwester zu Hause, die mich ständig ärgert. Zum Glück weiß ich, mich selbst zu disziplinieren und regelmäßig zu lernen. Zum Glück. Also ich sage solche Sätze oder denke solche Sätze doch ab und zu. Und doch habe ich festgestellt, dass ich nicht vergleichen kann. Denn es ist niemals, sind das Äpfel, die wir mit Äpfel vergleichen, oder 5 mit einer 3, wo du weißt, die 5 ist größer wie eine 3. Also ich hoffe, die meisten wissen das. Und sondern es ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche euch das mal deutlich zu machen, auch wenn es kompliziert ist, an einem vereinfachten Graphen. Wir schauen uns dazu mal den Pharisäer und den Zöllner an. Ja, zeigt noch auf den Zöllner. Das war jetzt noch wichtig. Gut, wir zeigen uns da mal den Graphen. Ich hoffe, jeder sieht's. Wir vergleichen sie mal im Thema Liebe, denn im Christentum geht es immer um Liebe. Wir wissen bis jetzt, weil jeder zugehört hat hoffentlich, der Pharisäer, der ist so gut, der liebt mit einer glatten 8. Auf einer Skala von 1 bis 10, da liebt der mit einer glatten 8. Okay, da nickt jeder, stimmt dazu. Der Zöllner, der liebt, na, das ist ein Trickbetrüger, jetzt haben wir es, zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Der liebt, na, eine 4, sagen wir eine 4. Wollen ja nicht zu hart rangehen, wir sind ja Christen, da müssen wir ja nicht. Und ich habe ja gerade gesagt, lassen wir mal eine 4. So, und jetzt will ich die beiden mal fair vergleichen. Schauen wir uns den Pharisäer an. Nehmen wir mal an, der Pharisäer, der kommt aus einer Familie, die ihn schon immer geliebt hat, die sich in ihn hinein investiert hat und die schon immer für ihn da war. Ich persönlich denke, dass der Pharisäer dadurch schon sehr viel Liebe gewonnen hat und ein heiles Herz hat und kaum Verletzungen hat. Das heißt, sein Herz ist schon voller Liebe. Dann hat er eine tolle Frau kennengelernt, die ihm immer wieder sagt, oh, du bist so liebevoll. Und überhaupt, wie du das Ganze machst. Ich sag euch, wenn meine Freundin so viel Gutes über mich sagt, mir fällt es leicht, anderen Leuten auch Gutes zu sagen. Und dann hat er in der Gemeinde einen Platz gefunden, da geht es ihm richtig gut. Jetzt sag mal, der ist schon eigentlich auf einem Liebesniveau von 7. Also der ist schon bis zur 7 hin mit Liebe gefüllt. Und er selber mit Gott und indem er gesagt hat, hey, ich möchte in der Liebe wachsen und ich möchte Gottes Liebe kennenlernen, hat das bis zur 8 geschafft. So weit, so gut. Schauen wir uns den Zöllner an. Der Zöllner, der kommt vielleicht aus einer Familie, wo er misshandelt wurde, emotional ausgenutzt wurde, geschlagen wurde. Vielleicht hat er dort nie viel Liebe erfahren. Dann hat er versucht, Beziehungen zu knüpfen und damit diese innere Leere zu füllen und hat sich damit immer mehr das Herz verletzt. Und zum Schluss hat er noch eine schreckliche Gemeinde kennengelernt, wie auch immer das aussieht. Ich will nicht sagen, dass es solche Leute gibt. Ich hoffe, ihr habt festgestellt, dass ich das alles nur erfinde. Aber er hat es geschafft, Leute liebevoll zu begegnen. Und er grüßt mit einem Hallo und er denkt nicht schlecht über die Leute. Sodass man sagen kann, er liebt mit einer 4. Ich frage dich jetzt, wer würde von den beiden mehr lieben? Ich hoffe, ihr seht, dass es unmöglich ist, Leute zu vergleichen und festzumachen an Punkte, weil man niemals die ganze Geschichte kennt. Du denkst jetzt vielleicht, dass ich ein wunderbarer Mensch bin, der Gottes Weisheiten begriffen hat, aber du kennst mich gar nicht. Du weißt gar nicht, dass ich eigentlich auch nur ein Suchender bin unter vielen. Und das meine ich ernst. Ich will damit euch klar machen, dass das Vergleichen und wir rutschen da so schnell rein, dass das unmöglich ist. Und in dem Punkt hoffe ich, dass ich damit euch ein bisschen deutlich gemacht habe, dass das schwer möglich ist. Könnt ihr kurz nicken? Ich sehe nämlich viele leere Gesichter, die mich fragend anschauen, als hätte ich gerade Matheformeln vorgelesen. Ja? Sehr gut. Okay, Mathe-Exkurs beenden wir. Wir gehen zum vierten Punkt. Ich sehe, wir nähern uns der Halbzeit. 4:0 für den Pharisäer. Der Pharisäer, sein letzter Satz. Oh, ich faste ja zweimal täglich und gebe den Zehnten. Ich möchte ganz vorneweg stellen, ich glaube, Gott liebt Fasten und ich glaube, für Gott ist es echt toll, den Zehnten zu geben. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich finde den Zehnten zu geben wichtig, weil man dann den Blick nicht auf das Geld lenkt, sondern auf Gott. Und Gott lernt und es lernt, Gott zu vertrauen. Aber was der Pharisäer hier tut, ist, er versucht, zum einen zu prahlen mit seinen tollen Sachen, wie als würde der sich hier christliche Orden verleihen. Kennt ihr solche Leute, die mit so vielen Orden rumrennen und sagen, ich bin der einser Mathematikschüler, ich bin sowieso der beste, tollste Sportler. Die haben dann meistens noch so ein Sixpack, so, das kann ich nicht, ich bin mehr so der Fassmensch. Auf jeden Fall gibt es so Leute, die damit so hinausgehen. Aber Jesus sagt, hey, das brauche ich nicht. Darum geht es mir nicht. Denn wenn du sowas machst, dann mach das im Verborgenen. Jesus sagt Matthäus 6, Vers 17, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit niemand von den Leuten das mitbekommt. Der möchte gar nicht, dass du damit groß hinausgehst. Der sagt auch beim Spenden oder Almosen geben, wie Luther so schön sagt, da soll die Rechte nicht wissen, was die Linke, und die Linke nicht wissen, was die Rechte tut, weil es soll im Verborgenen geschehen. Worauf hier Jesus hinaus möchte, ist das, was ich auch schon mal am Anfang gesagt habe. Zum einen möchte er, dass es um ihn geht, und zum anderen darum, dass wir nicht mit unseren Sachen was leisten und ihn damit beeindrucken und vor allem die Leute um uns herum beeindrucken. Ich finde, der Pharisäer lebt die Beziehung mit Gott aus der falschen Motivation heraus. Ich finde, unsere Motivation sollte sein, Jesu Liebe kennenzulernen. Gut. Wir haben es geschafft. Vierter Punkt, Halbzeit. Wir nehmen einmal den rechten Arm hoch, den linken Arm hoch. Das haben noch nicht viele geschafft, ihr schlaft schon. Rechten Arm hoch, linken Arm hoch. Wir dehnen uns einmal nach hinten. Oh, sehr gut. Ich sehe, ihr werdet wieder wach. Wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, vielleicht hört ihr beim zweiten, beim Zöllner zu. Fände ich jedenfalls klasse. Wir wechseln die Person. Der Zöllner, wieder vier Punkte. Ganz am Anfang möchte ich festhalten, der Zöllner ist definitiv nicht der Held der Geschichte. Der Zöllner war ein Typ, der hat die Leute abgezockt. Ich habe nach einem guten Vergleich gesucht und habe mir gedacht, das ist so ähnlich, wie als wenn du dir gerade, stell dir vor, du kaufst dir das neue iPhone 10X für 1396 irgendwas Euro, was viel zu übertrieben ist, aber du kaufst es dir von diesem vertrauenswürdig erweckenden Händler, du kriegst das Paket, rennst damit nach Hause, packst es auf, dann machst du diesen Deckel auf, das klemmt immer, das wird so langsam, die Spannung steigt, machst es auf, packst das Handy aus, schaust es dir an, wunderst dich schon, warum dort ein Kopfhörenanschluss da ist, machst es an und als nächstes stellst du fest, Mensch, da läuft ja Windows Phone 10. Spätestens dann fühlst du dich richtig gedisst. Wie dem auch sei, so ähnlich waren die Zöllner, die haben einfach mal Geld kassiert für Sachen, die sie gar nicht hätten, Geld kassieren für Sachen, die sie für nix. Die haben nur betrogen. Also der Zöllner, definitiv the bad guy. Genau. Aber der Zöllner weiß, und das ist hier der Unterschied, bei ihm ist was falsch gelaufen. Und zwar weiß er das und geht zum Tempel, stellt sich in die Ecke und schaut nicht mehr nach oben. Ich musste dabei an den Hund meines Patenonkels denken. Dieser Hund hat es doch tatsächlich geschafft, immer wieder im Haus seine Geschäfte zu erledigen. Der war noch nicht stubenrein. Dementsprechend folgte auch immer wieder eine harte Bestrafung von meinem Patenonkel. Will da jetzt nicht ins Detail eingehen. Irgendwann war es so weit, dass mein Patenonkel nach Hause kam und der Hund ungefähr jenes Bild machte. Oh, ja. Die Bestrafung hat er trotzdem bekommen. Naja, aber so ähnlich muss es dem Zöllner gegangen sein. Der Er hat sich schlecht gefühlt. Die Scham ist in ihm hochgestiegen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mit Pornografie zu kämpfen hatte. Das waren immer Momente, da habe ich mich ganz schön unwohl gefühlt in meiner Haut. Ich habe mich wertlos gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als würde ich nichts hinbekommen. Bin und auch nichts mehr auf die Reihe bekomme, mir keine Zeiten für Gott nehmen, keine Ahnung. Und ich denke mir, Christopher, was bist du eigentlich für ein Mensch? Ich fühle mich schäbig in meiner Haut. Und das Tolle ist, was der Zöllner macht, und das ist Beobachtung Nummer 3, er geht damit zu Gott. Im Anspiel kam Gott zu Jesse. Ich glaube, dass das durchaus auch möglich ist. Und er spricht ein ziemlich einfaches Gebet. Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Das ist so ein simples Gebet und doch ein Gebet mit so viel Kraft. Ich bin davon so enorm begeistert. Okay, haltet euch fest. Vierte Beobachtung. Punchline wartet. Der Zöllner geht zurecht. Gerechtfertigt nach Hause und nicht der Pharisäer. Wer hätte das gedacht? Nicht der, der am Anfang so perfekt dasteht, sondern der, der am Ende sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich möchte euch das mal kurz demonstrieren anhand von einer Blume. Als ich Laura kennengelernt habe, war ich nicht mehr in der 5. Klasse und habe das Spiel gespielt. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Oder doch, sie liebt mich. Nein, ich habe das schon ein bisschen professioneller gespielt. Ich habe das gespielt auf dem Niveau, wenn sie mich jetzt anruft. Oh, dann liebt sie mich. Es war tatsächlich so, dass sie mich an dem Abend angerufen hat und mich ins Theater eingeladen hat. Das hat natürlich alle Erwartungen übertroffen. Aber es gab auch den Moment, wenn sie mir jetzt eine SMS schreibt, dann liebt sie mich. Und dann war sie in irgendeinem Funkloch und hat auf einer Rüstzeit und hat die ganze Zeit nicht geschrieben und ich war am Boden zerstört. So sieht das ungefähr aus. Aber das ist genau das, was der Pharisäer macht. Der sagt, ich bin doch so toll. Gott, du musst mich doch lieben. Ich bin kein Ehebrecher. Gott, ich bin gerechtfertigt. Ich bin kein Mörder. Und ich mache zweimal fast dich die Woche. Du musst mich doch lieben. Der Pharisäer versucht Gott mit seinen Taten, mit seiner Blume zu beeindrucken. Der Zöllner weiß, dass er gar keine Blume hat zum Beeindrucken. Er kann dieses Spiel nicht spielen. Bei ihm würde es wahrscheinlich eher so aussehen. Oh Mann. Ich reiß den Leuten das Geld aus der Tasche. Ich kann nichts. Oh Mann, dass mich Gott überhaupt anschaut, wenn der wüsste, was ich alleine in meinem dunklen Kämmerchen mache, der liebt mich bestimmt nicht. Oh Mann, wenn der wüsste, wie wenig ich mich bewege und wie ich aussehe. Ach, so würde der das spielen. Und ich entdecke mich und ich entdecke das bei vielen, dass wir immer wieder dieses Spiel spielen. Gott liebt mich, weil ich doch immer wieder meine stille Zeit mache. Aber nein, eigentlich lache ich über meine Klassenkameraden. Die lieben mich nicht. Gott liebt mich nicht. Und die Klassenkameraden auch nicht, scheinbar. Und so spielen wir dieses Spiel. Gott liebt mich nicht. Immer, immer weiter. Und vom Suchen durch vermeidliche Perfektion Gott zu beeindrucken oder verstecken uns vor Scham. Aber beides möchte Gott nicht. Gott möchte dich so, wie du bist. Gott möchte, dass du so zu ihm kommst, wie du bist. Denn Gott spielt dieses Spiel ganz anders. Gott sagt, weißt du was? Ich habe all deine Haare gezählt. Du, so wertvoll bist du mir, verstehst du das? Du bist mir so wertvoll, und ich habe Biologie im Studium, deswegen kann ich das erzählen. Es gibt 20 Millionen Spermien auf eine Eidotter und ich habe mir genau dieses eine Spermium ausgesucht, genau die DNA so kreuzen lassen, und die ganzen Zufälle, die es dort gibt, so eingestellt, dass genau du rauskommst. Und ich hätte 20 Millionen andere Möglichkeiten gehabt, aber ich wollte genau dich. Und ich liebe dich so sehr, dass ich dir all deine Missetaten vergeben möchte. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn hab kreuzigen lassen, damit du meine Liebe erfahren kannst. Macht es Sinn oder seid ihr eingeschlafen? Ich hoffe, ersteres. Ihr seht, Gott möchte euch ganz, ganz viele Blumen schenken. Und er möchte euch begegnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr Gottes Liebe begegnet. Nicht indem ihr mit Leistung und Perfektion Gott beeindrucken wollt, weil ihr werdet, und da bin ich ganz ehrlich, weil ich es selber mitbekommen habe, ich werde es nicht schaffen. So perfekt wie Gott, das schaffe ich nicht. Aber ich kenne jemanden, der das geschafft hat, und das ist Jesus. Und wir dürfen, so wie wir sind, zu Jesus kommen. Und wir dürfen uns von ihm einladen lassen. Ich habe am Ende jetzt noch einen Clip mitgebracht, wenn jetzt mal der Rechner umgestepst werden darf, und der fasst es nochmal richtig gut zusammen.
Ich möchte euch was sagen. An manchen Tagen ist es eben nicht immer alles nur Sonnenschein und nach Freude schreien. Und mit einem Blick auf die eigenen Narben gönnt man keinem das Lächeln auf den Lippen. Das verzückte Blicken nach Geschichten, die sich vielleicht am Ende dieses Lebens in einer Diashow ablichten. Unperfekt hinter einer perfekten Fassade versteckt, die mit korrektem Intellekt verdeckt, dass 1000 unperfekte Male ich mich selber betrogen habe. Vielleicht hat es viel damit zu tun, dass man nach Perfektionismus strebt. Sich die Fehler lieber nicht eingesteht und seine Seele sorgsam mit Selbstwertversuchen belebt und damit die Wahrheit mit "So kann ich doch auch sein" verdreht und niemand merkt es. Ich habe auch Kämpfe zu kämpfen. Oft malen Menschen sich irgendwie aus, wie ich wäre, aber ich blicke in die Spiegelung einer Scherbe meines Lebens, weil ich selber oft zerschlage, womit Gott mich segnet, kann ich sagen, ich weiß, wie es ist, wenn ich keine Kraft mehr habe. Man muss es sich halt eingestehen, man kann nicht nur alleine gehen. Ich möchte euch was sagen. An manchen Tagen vermeide ich den Kontakt mit allen Menschen, weil sie ja sowieso nicht in meinen Wegen denken und die Angst, dass sie mich kränken, viel tiefer sitzt, als ich es wahrhaben will. Seele, sei nur still, ich will nicht hören, was du zu sagen hast. Und manchmal finde ich bei ihm, der mir Ruhe verspricht, scheinbar keine Rast, weil die Hass der Welt meine Gedanken quält und sie diejenige ist, die meine Freude stiehlt. Die letzten 6 Monate waren für mich wie eine Wüstenzeit. Weit und breit kein Ziel erreicht, nur ich tat mir selber leid, weil für endlose Schreie keine Antwort bleibt, wenn mein Ich sich nur mit meinem eigenen Leben reimt und nicht als Reflexion seiner Liebe scheint. Wo bist du, Gott? Und warum hast du mich verlassen? Was soll ich noch für dich machen, dass du dich mir endlich offenbarst? Doch diese Schreie ging nicht weiter als bis an meine Zimmerdecke. 4 kahle Wände meiner geistlichen Welt, die in christlichen Floskeln ihr Image erhält, nicht dass noch jemand bemerkt, dass mir etwas fehlt. Doch dieses Perfekt ist für mich nicht echt. Denn Heilung bekomme ich nur, wenn ich endlich aus der Dunkelheit trete. Und anstatt die Dunkelheit das einzig wahre Licht anbete, das es auch in mir Licht werden lässt, als die Sünde am Kreuz Narben auf seinem Körper hinterlässt. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen ich jeden Tag verletze. Und sie auf meiner Liste von Prioritäten an die letzte Stelle setze, weil ich an erster Stelle stehe und mich lieber um meine eigenen Belange drehe, anstatt mal meine Augen auf die Welt zu richten. Doch in einem Wald, wo die Bäume sich verdichten, trifft man selten auf eine Lichtung und geht in eine Richtung, die man gar nicht wählen wollte. Schaue mein Spiegelbild an. Oder erinnere ich mich nur daran, dass 1000 lange Narben über meine Seele fahren und dann seelenruhig darauf beharren, mich zu fragen, warum lebst du überhaupt? Spiegelbild klar lassen, die Gedanken mir die Wahl. Hauptsache da sein, sagen sie. Doch Hauptsache stark sein klingt die Melodie meines Lebens. Und während ich vergebens versuche, meinen Herzschlag zu sehen, jeden Schlag ins Herz zu verstehen und einfach weiterzugehen, ist Tag für Tag wie Sandkörner zählen. Ich glaub, meine Sandburg wird nicht so lang bestehen. Zahltag wie ein Zahnrad, greift ineinander über, sodass ich da lag. Bewusstlos, weil es klar war, ich sehe keinen Ausweg. Doch du sagst, glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Deshalb glaub ich an das Licht, das du mir verheißt. Und wenn ich auch tausendmal fall, glaub ich dir immer noch, dass du mir versprichst, dass wenn ich am Ende des Lebens zurückblicke, hast du mich in den Tiefen der Nacht zu einem glänzenden Stern gemacht. Ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Und auch wenn ich jetzt nur stückweise sehe, deine Rätsel nicht verstehe, weiß ich doch, dass gerade in der Stille dein Wille die Lautstärke meiner Gedanken senkt und mir ganz sanft einen Einblick schenkt, dass alles, was mir jemals geschieht, an deinem Vorsatz hängt. Denn vorbestimmt höre ich, wie ein Chor der Engel singt, das heilig, heilig, heilig zu jeder Zeit meines Lebens stimmt. Weil du dich keiner Änderung unterziehst und aus himmlischer Perspektive siehst, was mein Leben bestimmt. Ich bin ab heute nicht mehr perfekt. Aber dafür echt. Denn Jesus sucht nicht perfekte Menschen, die perfekt von sich denken. Denn solchen Menschen kann man zwar Gnade schenken, doch beenden sie dieses Angebot lieber mit ablehnenden Händen. Nicht, dass sie in ihrer Seele noch was fänden und sie schneller als sie denken nicht mehr so perfekt daständen. Jesus, du bist mein einziges Perfekt und es ist okay, wenn sich dein unperfektes Kind im Schatten deiner Flügel versteckt, denn du allein hast durch dein Blut meine toten Lieder auferweckt. Deshalb möchte ich nichts mehr sagen, sondern einfach nur noch still vor dir sein. Und anstatt mich zu beklagen, stehe ich hier ganz rein, weil wenn deine Kraft durch meine Schwachheit vollkommen wird, dann stimme ich in das Loblied des Sohnes mit ein und sage: Amen, Vater, so soll es sein.